Es hätte keine Veränderung dieser Welt gegeben, wenn nicht irgendjemand gesagt hätte, ey, Achtung, das müssen wir ändern.
Aber manchmal muss man klare Kante zeigen. Das fordert die Gesellschaft ja auch. Klare Kante gegen rechts heißt es doch zum Beispiel immer.
Die Welt brennt. An allen Ecken und Enden haben wir extreme, massive Probleme, vor denen sich auch keiner verschließen kann.
Die Welt ist in Aufruhr. Doch AktivistInnen geben Hoffnung. Du hörst Ganz schön laut, den Veto-Podcast mit Ninia Lagrande und Steven Anpalagan. Wir stellen Menschen vor, die für Veränderung etwas riskieren.
Und damit herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Ganz schön laut, dem Interview-Podcast des Veto-Magazins. Alle zwei Wochen sprechen wir hier mit Menschen, die ihre Stimme erheben, um in dieser Gesellschaft etwas zum Besseren zu wenden. Heute habe ich einen Gast, dem große Bühnen vertraut sind. Ich kann vielleicht einen Tipp geben und ich freue mich sehr darüber, dass die Redaktion diese Anmoderation hier reingeschrieben hat. Wenn man so will, bist du das Ziel einer langen Reise. Ich begrüße Rüdiger Linhof, der als Bassist der Band Sportfreunde Stiller bekannt geworden ist. Guten Morgen, Rüdiger. Hi.
Hallo, Ninja. Hallo alle da draußen.
Ich freue mich drauf, heute mit dir über dein Engagement für die Ukraine zu sprechen, denn seit dem russischen Angriffskrieg unterstützt du die Menschen dort vor Ort, nicht nur mit Solidaritätskonzerten, sondern du hast auch den Kulturkonvoi gegründet. Was ist das genau?
Der Kulturkonvoi, das sind einfach Leute, die schöne Sachen machen wollen. Also unser nennen wir es Motto oder Leitspruch ist, wir machen was Schönes. In einer Zeit, in denen so Hässlichkeit regiert oder in denen die Welt mit Frustration geflutet wird, die dann letztlich zur Desillusion führt, wollen wir einfach nur schöne Dinge machen für die Menschlichkeit, Angebote schaffen, die uns zusammenführen, hinter die man sich ja scharren kann, wo man sich engagieren kann. Und wir sind so ein paar Leute und werden immer mehr, machen verschiedene Aktionen. Im Sommer das erste Mental Health Camp, so ein Surfcamp, wo wir traumatisierte Kids nach einer sechswöchigen Vorbereitung hinschicken. Wir haben im letzten Jahr zusammen mit dem großartigen Verein Bamberg UA 16 Rettungswägen in die Ukraine gebracht, mit der Hilfe von vielen, vielen deutschen, großartigen Künstlern. Wir wollen ein Netzwerk bauen aus Künstlern, Kulturschaffenden, aber auch irgendwo Unternehmern, Supportern, die einen positiven Druck aufbauen und eine positive Projektionsfläche schaffen. Als Demokrat ist man dafür da, dass man Menschen zusammenführt und auch letztlich durch Aktivität Stärke zeigt und Hoffnung zeigt, Wirksamkeit zeigt. So, das ist so ein weites Spektrum, das der Kulturkonvoi da im Moment so ausdrückt.
Du hast ja auch mehrere Krankenwagen seit der Gründung selbst in die Kriegsgebiete gefahren. Woher weißt du, wie man einen Krankenwagen fährt?
Ich habe einfach so diesen klassischen, schönen, alten Dreierführerschein. Da kann man 7,5 Tonnen fahren, aber auch noch viel mehr. Das ist mein einziger Abschluss. Ja, und damit kann man echt, das fährt man ganz normal, das Teil. Das ist super, okay. Das Ding zu fahren.
Sehr gut.
Und auch eine sehr, sehr schöne Reise dahin.
Bevor wir tiefer ins Thema einsteigen, möchte ich dich gern zu unserer Schnellfragerunde einladen. Ich werde dir in 90 Sekunden so viele Fragen stellen wie möglich und du antwortest darauf. Ich stelle mir hier meine Stoppuhr ein.
Also geht es darum, dass ich möglichst viele Fragen beantworte und mich kurz fasse?
Ja, genau, darum geht's. Aber es gibt auch Leute, die mit der Fragerunde manchmal brauchen ein bisschen Zeit, um sich eine Antwort zu überlegen. Das ist auch okay.
Hey, wir leben in Zeiten, in denen man nicht mehr überlegt.
Ja.
Man schießt einfach nur noch raus.
Aber wir können es ja besser machen hier.
Ich behaupte
Podcast.
Einfach irgendwas. Also.
Okay, los geht's.
Ganz schön knapp. Alles auf Zeit.
Was ist dein geheimes Talent?
Ich glaube, ich habe das Talent, die Dinge immer aus einem positiven Blickwinkel sehen zu können.
Was war der absurdeste Trend, den du mitgemacht hast?
Jojo-Spielen?
Ja, oh Gott, ja, ich auch. Was hast du zuletzt Schönes verschenkt?
Krankenwägen, Tickets für Surfcamps. Nee, die habe ich noch nicht verschenkt. Aber Krankenwägen, die habe auch ich nicht verschenkt. Das haben andere Leute verschenkt. Scheiße. Aber ich habe mich gefühlt wie einer, der auch schenkt.
Okay. Mit was lenkst du dich gern ab?
Mit Musik, Podcasts, mit Büchern, mit Freunden abhängen, abends beim Digibier.
Für was musst du dich einfach loben?
Für eine Standhaftigkeit und einer klaren Energie, für eine Zugewandtheit Menschen gegenüber und dafür, dass ich tatsächlich versuche, aufrichtige, schöne Angebote zu machen. Und dass sich die These, dass man Dinge bewegen kann, doch auch irgendwie zeigt. Und durch dieses Handeln. Scheiße, du musst die Antwort kürzen.
Dein häufigstes Wort auf Ukrainisch?
Slava Ukraine.
Was heißt das?
Sieg der Ukraine.
Wo findest du Ruhe?
Ich finde, das ist, was ich jetzt gerade gesagt habe, das ist etwas, was man ganz schwer verstehen kann, wenn man nicht dort ist vor Ort und Menschen sieht wie uns, junge Leute, alte Leute, Kinder, Eltern, Väter, denen man einfach nur wünscht, durch diese Situation durchzukommen und dort zu gewinnen, also zu überleben und gesund da rauszukommen. Das bedeutet für mich Sieg, das zurückzuweisen. Ja, bitte stell die nächste Frage nochmal.
Wo findest du Ruhe?
Im Wald beim Gassi gehen. Hey, es kommt nicht auf Geschwindigkeit an, sondern auf Substanz. Hey.
Ja, genau. Ganz genau. Wenn du sagst, du hörst gern Podcasts oder liest gern Bücher, auch um dich abzulenken oder um ein bisschen Ruhe zu finden, was ist so gerade das Buch, was auf deinem Nachttisch liegt?
Ich habe das Buch, wo ich zum Lesen zurückkam, war von Oskar Maria Graf, Das Leben meiner Mutter. Das ist einfach, das ist ein Schriftsteller aus Oberbayern, aus dem Starnberger Raum, der die Biografie seiner Mutter Ende des 19. Jahrhunderts beschreibt. Und man taucht so ein in so assoziative Welten und vergleicht so Realitäten gegenwärtig und damals. Und ich finde es unheimlich inspirierend, immer wieder in jeder Ecke, fast auf jeder Seite des Buches zu dem Schluss zu kommen, wie gut haben wir es eigentlich heutzutage? Was haben wir für großartige Dinge erreicht? Und wofür lohnt sich es eigentlich, einzutreten? Es liegt alles da. Wir müssen es nicht neu erfinden. Wir müssen es bloß beschützen und die Leute, die es zerstören wollen, einfach davon überzeugen, dass es uns alle besser geht mit dem, was wir hier haben.
Als du beschlossen hast, humanitäre Hilfe in der Ukraine zu leisten, also selbst vor Ort zu fahren, was ging da in dir vor?
Also als dieser Full-Scale War ausgebrochen ist, also der Krieg geht ja schon viel, viel länger, war es mir klar, ich muss einfach mithelfen. Die deutsche Schuld, von der man spricht, und dieses Nie wieder, das hat sich auch auf ukrainischem Boden zugetragen. Der Zweite Weltkrieg, das war ein Gemetzel. Die Bloodlands, die waren in Belarus, in Weißrussland, in der Ukraine, in Polen, Rumänien. Und wir sind es denen schuldig, dass wir uns einsetzen, wenn der Faschismus wieder über sie kommt. Und der Faschismus, der kam in die Ukraine aus dem Westen und aus dem Osten. Also Stalin und Hitler haben gemeinsame Sache gemacht. Und für mich als Deutschen ist es einfach wichtig, für Humanität und für Menschlichkeit einzustehen und aktiv zu werden. Also Demokraten sind heute Aktivisten. Man ist nicht einfach Demokrat aus dem Privileg der Geburt, sondern man ist Demokrat, weil man sich engagiert und weil man täglich dafür einsteht. Und das war in diesem Falle vollkommen klar, dass ich was machen muss. Nicht nur mir, sondern auch meiner Band.
Ich wollte gerade sagen, wie hat denn das dein persönliches Umfeld darauf reagiert?
Ja, wir sind ja da so reingewachsen und es haben sofort Leute aus der Ukraine bei uns gewohnt und wir haben am ersten Tag haben wir Breitbandantibiotikum geliefert, also am 25. Februar, 2 Wochen später nochmal Insulin für eine Kinderklinik, deren Medikamentevorräte in die Luft gejagt wurden. Das muss man sich mal vorstellen. Mhm. Wir sind da alle dran geblieben. Die haben mich immer supportet und nicht nur die, Peter und Flo, auch Marc, unser Manager, mein Umfeld und letztlich natürlich dann auch viele, viele wunderbare Bands aus Deutschland, die sich da engagiert gezeigt haben oder gesagt haben, hey, es ist ein Spitzenangebot, ich bin dabei.
Kannst du dich noch an deine erste Fahrt erinnern?
Ja, natürlich.
Wie war die?
Diese wahnsinnige Überraschung, dass Auschwitz eine Autobahnausfahrt ist. Es ist eine Autobahnausfahrt. Das zeigt so diese Banalität von Geschichte, wie sie so in der Gegenwart sich dann so zeigt. Da ist einfach ein Ausfahrtsschild da. Und es ist dieser stete Realitätsabgleich, dem man so begegnet auf dieser Fahrt nach Osten. Das ist die Ausfahrt Gleiwitzer Sender, wo der Zweite Weltkrieg, wo dieser finale Grund des Zweiten Weltkrieges gesucht worden ist und man diesen Radiosender bombardiert hat in Polen. Das sind diese Meter, die man macht. Man rollt einfach durch Osteuropa und man rollt durch ein friedliches Jetzt-Gebiet. Aber es ist immer die Geografie, die über Krieg und Frieden entscheidet. Und Polen ist immer ein Land, dessen Geografie Großmächte provoziert. Und wir müssen es immer wissen. Frieden, an dem arbeitet man immer. Das ist nie eine Entscheidung. Und diese Gedanken, die begleiten einem auf dem Weg durch Polen. Und wenn man dann irgendwann mal so an der ukrainischen Grenze steht und dann durch die Grenze durch ist und merkt, wie hart die europäische Grenze auch ist, selbst wenn du so einen Rettungswagen exportierst du letztlich ein Auto. Und du stehst dann einfach 8 Stunden im Frost an dieser Grenze, weil die Bürokratie einfach, die ist halt einfach dann gnadenlos in dem Moment. Und wenn man dann so drüber ist und durch dieses dunkle Land fährt, und das war Ende 22 das erste Mal, und dann so von so wahnsinnig freundlichen jungen Menschen begrüßt wird, die in Uniform an Straßensperren stehen und sich freuen, dass du reinkommst, und du merkst so, ey, immer wieder stellt sich hast du so ein Inside-Out-Gefühl, wo bin ich hier? Ich bin jetzt gerade in so einem Schwarz-Weiß-Film, bin ich im Spanischen Bürgerkrieg oder keine Ahnung, hier wird gerade so Geschichte gemacht und ich bin in so einer komischen Zwischenwelt, einer Zwischenwahrnehmung. Und es tut sich so ein bedrohliches Gefühl auf, was sich aber das bestätigt sich nicht. Es zeigt sich nur, dass es so eine emotionale Reise in so eine neue Realität ist. Die heißt Krieg. Und es wird dann Normalität nach einer gewissen Zeit. Und das ist so dieser Weg dahin. Und wahrscheinlich hast du noch ein paar Fragen zu dem Dasein.
Nach dem ersten Kulturkonvoi, also nach der ersten Fahrt, folgte im Oktober 2024 die zweite. Und ihr habt allein mit eurem ersten Rettungswagen um die 1000 Menschen gerettet. Jeden Tag retten diese Wagen 5 weitere Menschen. Bekommst du hier in Deutschland etwas davon mit?
Also erstmal dazu. Das ist eine Zahl, von der man so ausgeht, dass es ungefähr 3 bis 5 Menschen sind, die pro Tag von so einem Wagen transportiert werden.
Ja.
Also retten ist natürlich was anderes, aber also natürlich retten diese Wagen Menschen, und zwar ohne Ende. Transportiert worden sind von diesem Wagen in den 14 Monaten, in denen er bei Bachmut gelaufen ist, ungefähr 1400 Menschen. Und leider kriegen wir von dem Wagen kein Feedback mehr. Er ist dann letztlich im Niemandsland stecken geblieben, zerstört worden. Diese Wägen sind ja Hochwertziele für russische Drohnenpiloten. Mhm. Das war das letzte Feedback, das ich von ihm bekommen habe. Das ist leider noch so dieses Ding, man bekommt nicht so viel Feedback, weil diese Wägen, die werden von Combat Medics ganz oft gefahren. Die arbeiten 40 Kilometer von der Front entfernt. Die ziehen Zivilisten aus bombardierten Gebäuden raus, von bombardierten Marktplätzen. Die retten natürlich auch Soldaten, verletzte Soldaten. Die transportieren natürlich auch russische Soldaten, wenn sie sich ergeben und verletzt sind. Aber die haben so viel zu tun, man kommt kaum ran. an diese Leute. Wir haben sporadisch Feedback bekommen. Ich muss immer wieder danach drängen, weil es mir extrem wichtig ist, dass die Spender Feedback bekommen. Und das ist tatsächlich etwas, woran ich noch mehr arbeiten muss, woran ich mehr dran sein muss, weil ich habe tatsächlich, ich fühle mich da so ein bisschen, wie soll ich sagen, dieser Kreis, den ich gerne schließen würde, zwischen Spenden als Erfahrung der Wirksamkeit und Spenden für die Spender und als Spenden, die wirklich, wirklich, wirklich Gutes tun, den Kreis würde ich besser geschlossen bekommen. Das muss ich ehrlich zugeben. Aber diese Wagen laufen und wir bekommen oft allgemeines Feedback. Und im November oder Ende November hieß es, wir haben bisher von diesem ganzen, dieser ganze Konvoi hat über 7000 Menschen schon transportiert.
Woher kommen die Krankenwagen, die ihr dahin liefert?
Die kommen inzwischen von einem Gebrauchtwagenhändler, der weiß ich gar nicht, ob man das jetzt so sagen soll, aber es ist ein fester Partner. Dann ist es so, dass logistisch hat der Kulturkonvoi dort immer mit Bamberg UA zusammengearbeitet. Alleine hätten wir das nicht schaffen können. Das ist ein großartiger Verein, der sich eben, die sind einfach Experten darin, die Wägen an die richtige Stelle zu bekommen. Die arbeiten in der Ukraine zusammen mit einem Verein, der heißt Samovorona. Die bringen die Wägen dorthin, wo sie hin müssen.
Was würdest du sagen, was brauchen die Menschen in der Ukraine gerade am meisten?
Die brauchen unseren, was wir gemeinsam brauchen, sage ich dazu, als Demokraten, die Ukraine und die Europäer, ist den Willen, einem wirklich faschistischen Angriffskrieg zu widerstehen, dass wir zur Besinnung kommen und sehen, dass unser wichtigstes Investment ist, wenn wir gegen den Faschismus und gegen Antidemokraten von links wie rechts vorgehen wollen, ist es, diesen Angriff zurückzuweisen. Europa ist ein Kontinent des Friedens, aber muss auch ein wehrhafter Kontinent des Friedens sein. Und dazu gehört es, sich einzugestehen, dass ein Land, das so einer Brutalität unterworfen wird, dass dem beigestanden werden muss. Weil sonst sind wir als nächstes dran. Das ist eine der wichtigsten Lehren, die man daraus zieht. Es ist nicht so, dass wir jemandem helfen. Wir können dankbar sein, dass die Ukraine das zurückweist. Das ist ein Best-Case-Szenario, fast schon zynischerweise und in aller Kälte der Worte, die ich jetzt hier gewählt habe. Das ist fast ein Best-Case-Szenario, dass die Ukraine da nicht gefallen ist und dass sie noch steht. Aber dass sie mit diesen Opfern stehen muss, das ist dieser zögerlichen Haltung der europäischen Politik zuzuweisen. Also wir helfen der Ukraine, uns zu helfen. Ja.
Das Stichwort Antidemokraten bringt mich natürlich zu Donald Trump. Es war eine einschneidende Zäsur, dieses Treffen zwischen Trump und Zelensky kürzlich im Oval Office. Was ging in dir vor, als klar wurde, dass die USA die Ukraine voraussichtlich nicht mehr unterstützen wird?
Also erstmal habe ich Social Media bei mir abgeschalten, nachdem Trump gewählt worden ist. Es ist einfach nur noch bad, seitdem Elon Musk das übernommen hat. Und ich habe mich nicht in diesen Furor reinbegeben, weil ich wollte einen klaren Kopf behalten. Und es sind einfach nur logische Schritte. Es geht nur um Destruktion. Mhm. Es geht nur darin, demokratische Gesellschaften im inneren Zusammenhalt aufzulösen, in unsere Wahrnehmung eine emotionale Schicht einzuziehen, die uns in konstanter Verstörung hält. Und das, was im Oval Office passiert ist, das ist einfach nur logisch. Das ist ständig so. Wir haben ständig diese Nachrichten. Bloß, dass Elon Musk mit X und all die anderen Social-Media-Leute, die Trump ja auch sich jetzt unterworfen haben, die pushen das halt jetzt einfach mehr. Es ist vor 3 Jahren ein Staudamm zerstört worden in der Ukraine, der eine riesige Umweltkatastrophe verursacht hat. Es ist im letzten Juli eine Kinderkrebsklinik bombardiert worden. Es sind letzten Freitag alleine 20 Ukrainer bei Bombenanschlägen gestorben. das, was Trump macht, ist einfach nur folgerichtig, wenn man die Logik der Populisten, folgt. Es geht um Zerstörung der liberalen Demokratie. Und da schalte ich auf Durchzug. Ich will mich darauf besinnen, auf unsere Potenziale. Ich will, dass wir die Dinge, die in der Demokratie da sind, sehen und zusammenfügen. Dass wir uns allen, also dass sich die Demokraten, ich hole jetzt kurz aus, aber mir ist es so wichtig, ja. Ich möchte ihm keine Aufmerksamkeit schenken. Ja. Ich will, dass wir als Demokraten sehen, was haben wir und wie können wir das gut zusammenfügen zu einem neuen Baukasten, der uns Wirksamkeit, das Gefühl der Wirksamkeit gibt, gegen Desillusion. Ich will, dass wir in Inspiration denken, wieder der Desillusion, und in Aktion denken, wieder der Desillusion. Die wollen uns mit Scheiße schwemmen, damit wir die Gegenwart nicht mehr sehen und damit wir unsere Potenziale übersehen. Deshalb scheiß da drauf. Lass uns einfach überlegen, wie wir der Ukraine, wie wir unserer liberalen Demokratie, wie wir Europa helfen können, wie wir Glaubwürdigkeit den Diktatoren gegenüber erzielen können. Und das können wir nur durch Stärke schaffen. Nicht durch Stärke, die sich durch Aggression zeigt, sondern durch inneren Zusammenhalt und innere Stärke zeigt.
Kurze Werbeunterbrechung in eigener Sache. Mit Veto geben wir Aktivismus eine mediale Bühne. Wir erzählen von denen, die aufstehen und ihre Stimme erheben. Was sie wollen, was sie antreibt, das lest ihr jede Woche neu auf veto-magazin.de.
Die EU versucht ja, ein Gegengewicht zum Wegfall der USA als Partnerin zu bilden. Knapp 800 Milliarden Euro an Militärhilfen könnte sie, so ist zumindest der Plan, der Ukraine zur Verfügung stellen. Macht dir das Hoffnung?
Das macht mir absolut Hoffnung, weil im ersten Schritt ist es so, dass wir überhaupt die Entscheidung mal gefällt haben. Hätten wir diese Entscheidung vor 3 Jahren gefällt, das ist wirklich, da bin ich fassungslos, aber man muss immer nach vorne schauen. Ich bin aber fassungslos, wie wir diese Prozesse rausgezögert haben. Wir hätten der ganzen Industrie Planungssicherheit gegeben. Wir haben es jetzt gefällt. Es ist eine wichtige Entscheidung. Ja, bitte jetzt lass es uns umsetzen. Lass uns die Zeitenwende jetzt machen. Lass uns jetzt Entscheidungen fällen und nicht das Ganze wieder in den Institutionen zermahlen. Es ist auch ein Ziel der hybriden Kriegsführung Russlands und vielleicht zukünftig der USA, aber auch Iran und Chinas, dass wir Entscheidungen fällen, aber die Entscheidungen nicht umsetzen. Jetzt werden die Politiker an den Entscheidungen gemessen und daran, sie umzusetzen. Fürs Erste wirklich ein aufrichtiger Applaus von mir. Es ist auch wichtig, den Politikern Mut zuzusprechen und den Mut, den Politikern Applaus zuzusprechen in diesen Zeiten, in denen Demokraten fast schon zu Widerstandskämpfern werden. Und das sind die Politiker, die wirklich sich zusammennehmen und sich gegen diese Welle stellen. Diese 800 Milliarden sind ein Zeichen der Hoffnung und sie werden zur Wirksamkeit führen, wenn wir wirklich daraus Umsetzungsprozesse generieren.
Ja, wie schätzt du das ein? Inwiefern sorgt Aufrüstung für eine Verbesserung der Lage der ukrainischen Bevölkerung?
Aufrüstung sorgt erstmal dafür, dass Europa auch in der Hardpower stark wird, nicht nur in der Softpower und im Appellieren, sondern dass Europa auch seinen Willen zeigt, die liberale Demokratie zu verteidigen. Es geht um Abschreckung. Es geht nicht darum, imperiale Angriffskriege zu führen, wie Russland sie sich jetzt ausmalt. Es geht darum, sie zu verhindern, indem man solchen Kräften glaubhaft macht, dass sich ein Krieg nicht lohnt. So wie Finnland es auch gemacht hat. Finnland hat keinen angegriffen, aber es ist so stark, dass sich ein Krieg gegen Finnland nicht lohnt. Und so muss sich Europa aufstellen. Und zukünftigen Verhandlungen, jetzt auf die Ukraine bezogen, Russlands und der Ukraine Friedensverhandlungen, die werden nur funktionieren, wenn die Ukraine stark ist und eine Zukunftsperspektive hat. Stell dir mal vor, du hast eine Firma und willst investieren in Maschinen und hast diese Firma in Kharkiv, an der russischen Grenze. Wie willst du wie willst du in Gottes Namen investieren in diese Firma, wenn du nicht weißt, ob die in 2 Jahren noch existiert? Ob sie ausgeraubt wird und deine Mitarbeiter zwangsverpflichtet werden für die Front? Wie willst du dir ein Haus bauen in Kiew, wenn du gar nicht weißt, ob es noch dein Haus sein wird in 2 Jahren? Und darum geht's, Planungssicherheit zu schaffen und Commitments zu geben. Also die Ukraine stark zu machen für den Frieden. Und dafür ist es ein tolles Zeichen. Hey, bitte sag mir, wenn ich zu lange und zu weit aushole.
Hast du das Gefühl, dass sich die Aufmerksamkeit und Unterstützungsbereitschaft für die Ukraine in Europa verändert?
Wir haben jetzt wieder eine Welle der Solidarität. England kommt wieder, Macron zeigt sich, Scholz ist so still wie immer. Es ist ein Kommunikationsvakuum, das mich wahnsinnig macht.
Ja.
Das gibt mir Hoffnung und gleichzeitig hatten wir diese unglaubliche Welle der Solidarität bis zu diesem Wahnsinn, den die Hamas losgetreten hat. Ab da hat man ja diese, ist die Aufmerksamkeit auf die Ukraine zusammengebrochen, weil etwas anderes kam. Jetzt ist die Frage, wie können wir diese Aufmerksamkeit halten? Diese Dynamik läuft nicht von selbst. Die geht als erstes, kommt sie von der Politik. Sie muss aber von der Zivilgesellschaft übernommen werden. Sie muss von Künstlern, sie muss von Literaten, sie muss von den Menschen übernommen werden, die sagen, ja, wir haben jetzt den Schuss gehört. Wir wollen nicht, dass es näher rückt. Wir wollen nicht, dass die antidemokratischen Kräfte hier, die Russland und Trump Solidarität zusprechen, dass diese antidemokratischen Kräfte wieder in Wirksamkeit kommen. Die demokratischen Kräfte müssen zu ihrer Kraft finden, weil Aufbauen dauert immer länger als Einreißen. Wir müssen wieder Mut aufbauen. Durch Aktion, durch Zusammenhalt, durch ein Lächeln und durch das Gefühl der Wirksamkeit. Die AfD, die weiß, wie man den Stecker zieht. Und die kriegt den größten Support von Russland und auch von den Amerikanern.
Ja.
Und sie steht auch dazu, dass sie unser Wertesystem einreißen will. Deshalb, wir müssen den Moment wieder nutzen, um ein neues Momentum zu schaffen. Und das wir können nicht mehr zuschauen wie bei einer Massenkarambolage. Wir müssen helfen.
Wir starten in unser zweites Spiel und ich lade dich ein, dir Luft zu machen. Du kannst auch gerne sehr cholerisch werden, wenn du magst, oder sachliche Kritik anbringen. Das ist unsere tabulose Meckerecke und du darfst sagen, wer oder was dich ankotzt und was dich richtig in Rage bringt. Du darfst auch gerne ganz viele Kraftausdrücke und Unsachlichkeiten benutzen. Wir piepen das dann raus. Das ist unsere Meckerecke für dich 1 Minute lang. Ich spiele den Jingle ab und dann darfst du loslegen.
Ganz schön.
Bitte schön.
Ich bin in den letzten 3 Jahren verzweifelt über dieses hohe Tum in der deutschen Politik, über diese, die sich hinstellen und so tun, als wäre einfach nichts. Wirklich, es sind für mich wirklich unverantwortliche Feiglinge gewesen, die einfach Probleme in die Zukunft vertagt haben und sich eigentlich in dem Maße, wie sie sich hätten solidarisch verhalten sollen und verantwortlich hätten sein sollen, sich wirklich gezeigt haben als unverantwortliche A**. Du kannst nicht so tun, als würdest du ein Problem damit lösen, indem du halt einfach nur mit den Daumen rollst und so tust, als würdest du irgendwas machen und im Endeffekt einfach die Dinge nur vertagst. Wir müssen verantwortlich sein. Wir dürfen keine Feiglinge und keine A**. Sein. Wir dürfen keine A**en sein, die sich wie du kannst sie nicht supporten, indem du dich einfach als Mitläufer nur zeigst. Und die Politik in Deutschland, vor allem unseres Bundeskanzlers, war eine Politik der bedingten Solidarität und des Mitläufertums. Und das hat mich verzweifelt über 3 Jahre. Und wenn man jetzt so zurück...
Aber du darfst es gerne noch zu Ende bringen. Die
wenn man jetzt zurückblickt und so tut, als wären die Mütze nichts, verantwortliche Menschen, und sich deshalb wirklich rechtfertigt und nicht einfach mal sagt, wir hätten reagieren müssen, wir hätten handeln müssen, wir hätten Industriekapazitäten aufbauen müssen, um in der Zukunft handlungsfähig zu sein, um das Abschreckungsnarrativ aufzubauen, um den Frieden für uns und für unsere Kinder zu schützen. Wenn wir das vor 3 Jahren angefangen hätten, wären wir jetzt in einer anderen Situation. Wir müssen uns schämen. Schämen dafür, dass wir eigentlich Mitläufer waren, die nur so getan haben, als hätten sie gehandelt. Es war nicht angemessen, was die Situation betrifft. 800 Milliarden sind angemessen. Lasst uns angemessen handeln. Boah, ich rede wie ein Politiker. Ich bin Bassist einer Band. Nein. Aber ich bin echt leidenschaftlich dabei. Ich habe Kids. Ich will, dass wir in 20 Jahren im Frieden leben, in einer liberalen Demokratie.
Du hast ja auch schon öfter im Gespräch den Verein Bamberg UA erwähnt. Warum und wie arbeitet ihr mit diesem Verein zusammen?
Also wir haben mit Bamberg UA zusammengearbeitet, weil die einfach, die haben den ganzen Plänen von mir, also Rettungswägen rüberzugeben, einfach überhaupt die in der Realität geholfen. Die haben der in die Realität geholfen. Ich hätte es alleine nicht geschafft. Ich habe das Ding bestellt, gekauft und dann wusste ich echt nach 2 Wochen nicht mehr weiter. Weil es so kompliziert ist, diese Papiere auszustellen, über diese Grenze zu kommen. Mhm. Und dafür bin ich denen einfach zutiefst dankbar. Dieses energetische, energische Voranschreiten. Aber nicht nur im Sinne des Kulturkonvois, sondern in so vielen Sinnen ist wirklich großartig gewesen. Im Moment ist es so, dass mein Fokus woanders liegt und der Fokus vom Kulturkonvoi anders liegt. Wir wollen mit Aktionen der Schönheit jenseits auch von Rettungswägen, wir werden auch wieder Rettungswägen schicken. Im Moment wollen wir ein Netzwerk bauen und Leuten Wirksamkeit zeigen durch verschiedenste Angebote der Schönheit. Wir haben zum Beispiel ukrainische Künstler und schalten ukrainische Künstler auf LED-Wände von Fußballstadien und lassen sie zu dem Publikum sprechen. Jetzt neulich in Freiburg vor 34 oder 33.000 Leuten sich für die Freundschaft bedanken, ihnen zeigen, dass Freundschaft Hoffnung gibt und haben sie You Will Never Walk Alone anstimmen lassen und dieses Stadion hat mit ihnen gesungen. Wir wollen schöne Nachrichten rausschicken, schöne Botschaften und Geschichten erzählen, damit die Menschen sehen, es sind Menschen dort, die sind wie wir, die singen unsere Lieder, die spielen unsere Lieder, die sind wir. Wir werden angegriffen dort und das wollen wir zeigen durch Aktionen der Schönheit. Wir Sportfreunde haben neulich ein kleines Konzert in so einer Mixed-Situation gespielt, dass Alex aus Kharkiv live Lieder spielt und wir über die Lieder sprechen und wir dazu unsere Lieder spielen. Und es war eine wunderschöne, spontane Aktion, ein kleines Happening der Schönheit. Wir machen Ende Juni unser erstes Mental Health Surf Camp, wo wir mit der Klitschko Foundation zusammen erstmal traumatisierte Kids 6 Wochen über Online-Kurse in Traumaprävention, in Mental Health Thematiken, in Meditation, in Yoga ein bisschen voranbringen, ihnen diese Themen nahe bringen und dann schicken wir sie zusammen mit Pure Surf auf 2 Wochen Surfing in Mollier in Frankreich und weil die müssen mal raus und das wollen wir groß machen. Wir wollen und dazu wollen wir Leute einladen, uns zu spenden natürlich dafür, nicht Kleinspenden, sondern einfach das Unternehmen, Paten stehen dafür. Und so versuchen wir Leuten Aktionen der Schönheit zu zeigen, dass sie sehen, Demokraten machen schöne Sachen. Und diese schönen Sachen wollen wir aber auch für deutsche Kids machen. Natürlich haben es die Ukrainer gerade nötiger, wenn ich das so sagen darf. Ja, ich muss es so sagen, weil sie müssen ihre Traumaprävention gegen Bombenangriffe machen. Jeden Abend fliegen da 250 bis 300 Drohnen rein. Das ist unglaublich. Und über das wollen wir Netzwerke schaffen, dass das Unternehmen neue Formen der Selbstwirksamkeit kennenlernen und Paten sein können für wunderschöne Dinge und auch wieder für Rettungswägen, die wir dann vielleicht mit Bamberg UA wieder in den Osten schicken.
Inwieweit versteht ihr euch mit den Sportfreunden auch als politische Band?
Jeder Demokrat ist in jeder Handlungsweise, ob er es weiß oder nicht, auch politisch. Das ist das Schöne und das ist aber auch die Bürde des Demokraten. Du bist immer verantwortlich für dein Tun. Die Friedensdividende hat uns das Gefühl gegeben, dass andere verantwortlich sind, Politiker, ihr dort oben. Nee, sind wir alle. Und wir als Band haben schon immer dieses Bewusstsein, dass wir einerseits Künstler sind, die ihre Lieder schreiben, aber dass wir auch eine Verantwortung haben. Wir haben jetzt vielleicht nicht zwangsläufig politische Lieder wie eine Punkband, aber wir handeln politisch und das ist uns das Wichtigste. Das ist unser Style.
Welche Rolle spielt dein Künstlertum auch für deinen Aktivismus oder lässt sich das überhaupt irgendwie so auseinandernehmen? Einerseits Künstler, andererseits Aktivist oder glaubst du, man ist allein schon durchs Künstlerdasein immer auch aktivistisch?
Ich bin einfach als Mensch und Demokrat aktivistisch und der Künstler in mir bringt vielleicht so eine gewisse Ruhelosigkeit in sich, sodass ich nicht sagen kann, ich kann immer dasselbe nur machen. Ich kann nur Rettungswagen bringen. Ich muss immer neue Sachen machen. Und das ist aber auch so was Schönes, weil man sich dann immer, man hat immer einen neuen Aufbruch, aber die Richtung kennt man. Und darum versammeln sich immer neue Leute durch das, was man schon bewiesen hat und was man getan hat. Und die geben den Leuten Vertrauen und schaffen einfach einen kreativen neuen Space. Und die Wertschätzung von Kreativität und von Entwicklung, das ist so das, was vielleicht den Künstler in mir ausmacht. Ein Unternehmer hat andere Prioritäten. Da ist vielleicht Performance das Wichtige. Für mich ist miteinander, und das ist auch großartig, also so, ich habe auch den unternehmerischen Geist in mir. Ich will auch performen in den Dingen, in meinen Plänen, so gesehen. Aber der Künstler in mir sucht immer nach Gemeinschaft, nach Spirit und nach Kommunikation und Zusammenhalt. Der Unternehmer in mir sucht nach Performance und beides zusammen ist, bringt halt Projekte ins Leben. Genau, ich kann als Künstler auch sehr schön mit sehr viel Spaß und sehr, sehr derbe mit vielen Bieren mir die Zukunft erträumen und vielleicht ist das dann der Kit, mit dem man coole Teams bauen kann.
Du hast ja vorhin in der Mecker-Ecke schon ja, ordentlich losgelegt. Hat die Unterstützung der Ukraine deinen Blick auf Deutschland verändert?
Mein Blick auf Deutschland hat sich bestätigt. Deutschland ja. Will als großes Land in Europa nicht führen. Und das hat ja auch seinen Grund, wenn man den Begriff führen als das nimmt, als dass wir Deutsche den Begriff sehen. Führer, führen, das wollen wir nicht. Und das ist auch gut so. Aber Verantwortung übernehmen und verantwortlich Potenziale zusammenführen, zusammenbringen, connecten im Dienste der liberalen Demokratie, um Vertrauen aufzubauen, um den Balten, Finnland, Polen, den ganzen Osteuropäern den Rückraum zu geben, Stärke zu geben, der große Freund, Freundin zu sein. Das sollten wir schon können. Und wir haben was gemacht, aber lang nicht genug. Wir müssen wieder lernen, strategisch zu denken und strategisch Partnerschaften zusammenzuführen mit der Kraft, die ein Land wie unser Land hat, im Zentrum Europas, die liberalen Demokratien zusammenzubringen. Und das wäre der nächste Schritt. Deutschland hat mich bestätigt in seiner passiven Haltung und Deutschland würde mich erfreuen, wenn es aktiver wäre im Geiste Osteuropas. Einen Spirit schaffen würde, der uns mit Freude und Stolz und Vertrauen der liberalen Demokratie gegenüber erfüllen würde.
Du hast ja letztes Jahr auch in einem Interview mit der Süddeutschen Zeitung gesagt, wir brauchen eine neue Aufbruchstimmung für die Demokratie. Fühlst du diese Aufbruchstimmung gerade?
Ja, es ist immer so ein kleines, weißt du, wir sind im Moment noch so in der Phase der Wiederbelebung. Man hängt so diesen Defibrillator an den Leib und dann zuckt er und dann gibt's den nächsten Herzinfarkt. das Bild ist ein bisschen schief und ein bisschen zynisch. Nee, wir waren noch nie tot. Wir müssen wirklich den Aufbruch spüren. Wir müssen den Aufbruch nicht spüren, indem wir Häuser und Städte wieder aufbauen, wie nach einem Zweiten Weltkrieg, wo man sich hinstellt und sagt nie wieder, indem man vom Holocaust durchseuchte Behördenapparate aufräumt, indem man Konzentrationslager leert, indem man Schlachtschiffe verschrottet und was weiß ich was macht, indem man einfach aus der reinen Erkenntnis, die leider damit auskommen muss, dass wir keine Zeitzeugen mehr haben und keine Trümmer mehr haben, die wir wieder aufbauen müssen, zum Glück nicht, die Trümmer aufbauen, indem wir durch reine Vorstellung einen Wert darin sehen, die Freiheit zu erhalten. Nicht durch die Erkenntnis, dass Unfreiheit scheiße ist, sondern dass Freiheit einfach super ist. Wir haben in den 60er Jahren die Mondlandung geschafft. Wie weit hat dieser Sprint gereicht? Wir als Demokraten haben bei allem Wahnsinn, den auch die Demokratien angerichtet haben, den Kalten Krieg, der so unfassbar war, von den ganzen Ressourcen und Potenzialen, die er uns abverlangt hat. Wir haben den Kalten Krieg in einer gewissen Weise verloren und dürfen den Frieden nicht verlieren nach dem Kalten Krieg. Wir müssen die Wertschätzung für den Frieden, für die Freiheit, die müssen wir uns einfach ausdenken. Wir müssen diese neuen Geschichten erzählen, der Hoffnung. Und da muss ich jetzt ehrlich sagen, ich habe deine Frage jetzt so ein bisschen verloren. Ich habe eine gewisse Zuversicht, wenn wir dazu kommen, als Künstler, als Politiker, als Denker und Demokraten wieder ins Handeln zu kommen und die Wertschätzung dessen gegenüber zu sehen, was wir haben. Wenn wir die Resignation verlieren und den Optimismus wieder gewinnen. Spirit, wir brauchen Spirit. Wir müssen mehr Bon Jovi sein als, sagen wir mal, als andere Bands.
Hast du
Scheiße,
so,
aber Bon Jovi haben auf dem Times Square 2003 dem Irakkrieg zugejubelt, deshalb nicht Bon Jovi.
Ach so, oh Gott, daran kann ich mich gar nicht mehr erinnern, Himmel. Hast du so fast zum Schluss einen Hoffnungsmoment aus der Ukraine, den du uns mitgeben kannst, was du da erlebt hast oder Gespräch, was du geführt hast?
Das ist diese unfassbare Kraft von jedem Einzelnen. Dieser Wille, das zu durchstehen, der wirklich in so einem wahnsinnigen, der so eine unglaubliche Dissonanz aushält, zu dem Schmerz, den jeder Mensch ertragen muss. Jeder Mensch kennt jemanden, der eine schwere Verletzung hinter sich hat. Jeder Mensch kennt jemanden, der gestorben ist. Jeder Mensch. Und gleichzeitig dieser unglaubliche Wille, das, was da passiert, zu bestehen und zu schaffen. Und dass es das gibt, im Angesicht von sowas, das gibt mir Mut. Dass diese Menschen so voller Kraft sind, voller Kreativität und Witz sind. Lachen und Weinen ist da so nah. Mhm. Und das Leben ist so nah und das Herz ist so weit und so offen. Das gibt mir Mut, dass es solche Menschen gibt. Und ich würde mir das bei uns, also das ist ein Vorbild für uns. Das kann ein Vorbild für uns sein. Zelensky ist ein Vorbild. Das ist der Churchill der Gegenwart. Die Demontage Zelenskys, das wäre der größte Triumph für die Antidemokraten. Weil das ist die größte Projektionsfläche für Demokraten, was die Sprache betrifft, was die Größe der Sprache, die Größe der Haltung betrifft. Ich brauche kein Flugticket, kein Taxi, ich brauche Waffen. Wir brauchen nicht irgendwelche Ausreden, wir brauchen Handeln. Damit bin ich im Abstrakten. Und solche Leute geben mir Hoffnung und das ist der Spirit der Ukraine. Und was gibt mir Hoffnung? Noch konkret in Deutschland, dieses Paket, was wir jetzt verabschiedet haben, dieses kniedlige Scheißgedöns mit der Drecksschuldenbremse, dieser kleine kniedlige Populismus, den wir von der FDP leider erleben mussten im letzten Jahr, dass das überwunden ist. Dass wir uns vielleicht, dass wir uns überhaupt die Möglichkeit haben, ins Handeln zu kommen. Mit Geld, mit solchen großen, mutigen Entscheidungen, das gibt mir Hoffnung.
Wir haben ganz zum Schluss immer eine Kategorie, die heißt deine Werbeanzeige. Das heißt, ich spiele jetzt gleich den Jingle ab und dann darfst du Werbung machen für tolle Initiativen, für tolle Menschen. Was auch immer dir in den Kopf kommt, darf jetzt hier seinen Platz finden.
Oh, ganz schön wichtig. Platz für deine Werbeanzeige.
Ey, ich muss natürlich für den Kulturkonvoi werben. Wir sind eine wunderschöne, tolle Gemeinschaft an Leuten, eine Initiative, ein Netzwerk, die den Spirit der Schönheit in sich tragen und schöne Dinge umsetzen wollen und schon umgesetzt haben. Schaut mal bei Kulturkonvoi rein, kommt auf uns zu. Wenn ihr Möglichkeiten habt, schöne Projektionen zu machen, wenn ihr dabei sein wollt bei den Surfcamps, wenn ihr spenden wollt für schöne Aktionen, wenn ihr Fußballvereine sein wollt, wenn ihr Sportvereine sein wollt, die mit ukrainischen Bands coole Hits singen und mal kurz einen wunderschönen Spirit erleben wollt als Demokraten und Positivität, noch mehr Positivität in eure Verein bringen wollt, kommt her, schaut es euch einfach an, was wir machen und seid bei uns. Und ansonsten, hey, laut gegen Nazis, wie geil seid ihr? Ich möchte einfach Werbung für die liberale Demokratie machen, für das Lächeln, für die erhobene Faust, für tolle Musik, für tolle Kunst, für all das Tolle, was die Demokratie hervorgebracht hat und dafür, dass wir gemeinsam wieder dafür einstehen. Das ist dann auch Werbung in eigener Sache.
Rüdiger, vielen, vielen Dank. Vielen Dank, dass du dir die Zeit genommen hast. Vielen Dank für deine Arbeit. Und ja, ich hoffe.
Für unsere Arbeit. Wir sind ganz viele.
Ja, für eure Arbeit.
Für Carmen, für Easy, für Aldi, für mir, für Sonja, für Max Muskohl und so weiter. Für Bambekua. Danke.
Vielen, vielen Dank, dass du da warst.
Danke euch. Einen sehr schönen Tag euch allen. Und hey, lächeln und erhobene Faust. Wir machen alle was Schönes.
Das sind sehr schöne Schlussworte und ich schiebe noch hinterher, dass in 2 Wochen die nächste Folge von Ganz schön laut erscheint und ihr dürft natürlich auch unsere Beiträge auf veto-mac.de lesen oder bei Instagram vorbeischauen. Dann bis zum nächsten Mal. Tschüssi.
Bist du noch da? Dann bis bald. Du hörst Ganz schön laut, den Veto-Podcast. Alle 2 Wochen. Überall, wo es Podcasts gibt. Und bis dahin, folgt uns auf Instagram und TikTok.